Eben wurde ich ja schon so ein bisschen ausgefragt und habe versucht, so kurz wie möglich zu antworten, aber zwei Dinge will ich doch einfach noch zusätzlich loswerden. Ich arbeite bei diesem schon genannten Missionswerk Neues Leben, bin aber auch seit vielen Jahren in der Gemeinschaft für Evangelisation unseres Bundes, die ja auch das, was wir diese Woche erleben werden, gemeinsam entwickelt hat. Bin da zusammen mit Leuten, die einige von euch vielleicht kennen, Manfred Beutel, Jörg Swoboda, Helmut Kohr, Michael Kiskald und andere, die in dieser Gemeinschaft mit sind. Seit Mai gehöre ich zum Präsidium unseres Bundes und darf auch ganz herzlich grüßen von Regina Klaas, der Generalsekretärin unseres Bundes, und Pastor Hartmut Riemenschneider aus Marl, der ja auch seit Mai Präsident unseres Bundes ist. Wir waren kürzlich noch zusammen. Regina Klaas war diese Woche bei der Zukunftswerkstatt der Evangelischen Kirche in Kassel und hat da vielleicht auch einige nette neue Impulse bekommen. Ich werde sicherlich in Kürze hören, wie das so gewesen ist. Genau das, was ich heute Morgen gemacht habe, dazu wollen wir ja Menschen auch einladen, nicht früh aufzustehen und dann zu fahren, was zu vergessen und umzukehren, aber umzukehren. Menschen einzuladen, zu sagen, hör mal, es könnte es sein, dass du auf deinem Lebensweg etwas ganz Entscheidendes vergessen hast. Und damit wollen wir dich bekannt machen. Wir wollen dir zeigen, was wirklich wichtig ist für dich und wie Leben wirklich gelingen kann. Das ist ja eigentlich das, was bei Jesus Erleben, Werte entdecken bei diesen Tagen dran ist, dass Menschen Neues für ihr Leben entdecken und in ihrem Leben so unendlich bereichert werden, dass ihr Leben wirklich ein auch nach Gottes Plan gelingendes Leben sein kann. Ich freue mich darauf. Ich war ja schon mal hier vor einigen Monaten. Wir hatten ein Gespräch, einen Abend miteinander. Und ich hatte den Eindruck, das ist für euch nicht so eine Pflichtveranstaltung, wie ich das manchmal in Gemeinden erlebe. So alle zwei Jahre wird evangelisiert, dann haben wir unsere Pflicht getan. Sondern, wie mir dann auch so manche Mails und Telefonate zwischendurch zeigten, euch ist es ein Anliegen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Über den Einzug Jesu nach Jerusalem wird ja im Lukas-Evangelium berichtet, als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn du doch nur erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er, aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Jesus weinte, weil Menschen verloren waren, weil Menschen blind waren. An anderer Stelle berichtet Matthäus im 9. Kapitel seines Evangeliums, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirte. Und so ist das ja, wenn wir heute in unsere Gesellschaft hineinschauen, oft, dass Menschen einfach verirrt sind. Sie wissen nicht, woran kann ich mich wirklich noch halten? Was gibt meinem Leben wirklich noch Halt? Viele Menschen stehen ja nicht nur heute Morgen da. Ich habe natürlich den ganzen Morgen, als ich Radio hörte, verschiedene Sender, je nach Region, durch die ich fuhr, zur Wahl gehört. Und da wurde immer wieder gesagt, viele sind noch unentschieden. Vielleicht sitzen da auch manche Unentschiedenen unter uns, weil wir da vor einem Berg an Angeboten stehen. Und selbst wenn man, wie ich, den Wahl-O-Mat mal betätigt hat und dann eine Partei entdeckt hat, die ich eigentlich nicht wählen wollte und auch nicht gewählt habe, ich habe es ja schon gemacht, dann weiß man doch oft gar nicht, ja, wo ist es denn nun? Alle sind ja nicht so ganz richtig und entsprechend der eigenen Meinung. Und das, was man sich wirklich wünscht, das ist immer so ein Paket, so ein Eintopf aus verschiedenen Parteien. Und was soll man da eigentlich wählen? Nun gut, das ist in Anführungsstrichen nur die Bundestagswahl, so wichtig sie ist. Und ich hoffe, ihr entscheidet euch heute irgendwann und geht noch wählen. Denn ich denke, das gehört auch zu unserer Verantwortung als Christen mit dazu, dass wir diese Möglichkeit wahrnehmen. Aber viele Menschen stehen so vor ihrem Leben. Wonach soll ich mein Leben ausrichten? Was ist eigentlich richtig von den vielen Angeboten, die es in dieser Welt gibt? Oder kenne ich die überhaupt alle? Paulus zeigt uns in seinem ersten Brief an die christlichen Gemeinden der Stadt Korinth, wie er das sah, wenn es darum ging, auf Menschen loszugehen. Auf Menschen nicht loszugehen, das hört sich schlecht an. Auf Menschen zuzugehen. Er schreibt im 1. Korintherbrief Kapitel 9 ab Vers 20, damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl sie für mich nicht mehr gelten. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterworfen haben. Bin ich aber bei Menschen, die ohne diese Gesetze leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich bei Menschen bin, deren Glaube noch schwach und unsicher ist, achte ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schaden. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten und für Christus zu gewinnen. Das alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Paulus schreibt dabei ja nicht nur etwas über die Art und Weise, wie er vorging, sondern ich glaube, in diesen wenigen Sätzen, die ich jetzt gelesen habe, wird etwas deutlich über seine Einstellung, die er gegenüber Menschen hatte. Und das Erste, was ich hier sehe, ist Menschen auf das Evangelium ansprechende, oder ich gebrauche jetzt mal dieses Wort Evangelisation, das heißt Menschen zu lieben. Paulus macht in diesen wenigen Sätzen deutlich, für mich ist nicht mein persönlicher Geschmack, für mich sind nicht meine Vorlieben, für mich ist auch nicht meine Kultur oder mein Lebensstil, den ich zu leben pflege, das Entscheidende. Sondern er fragte, wie ist mein Nachbar? Was ist sein Lebensentwurf? Wie sind die Menschen, denen ich begegne? Was mögen sie? Was mögen sie nicht? Und er fragte sich, wie kann ich mich darauf einstellen? Er machte deutlich, Rasse und Religion der Menschen, denen ich begegne, spielen für mich in dem Sinne keine Rolle, dass ich sie nicht mehr oder weniger achte. Spielen für mich aber eine große Rolle in der Überlegung, wie kann ich mich auf diese Menschen einstellen, damit sie mich richtig verstehen und sie merken, es geht ihnen wirklich um mich. Er hatte keine Angst vor dem, was ihm eigentlich fremd war. Auch Stärke und Schwäche, so beschreibt er das hier, waren für ihn nicht ausschlaggebend. Und er nennt dann verschiedene Dinge etwas detaillierter. Er sagt, ich bin den Juden ein Jude. Und wissen viele von uns, zumindest die, die Bibelleser sind, Paulus war ein Jude. Das war das Volk, aus dem er kam. Das waren ja auch die Menschen, die zuerst die gute Nachricht von Jesus Christus gehört hatten, und die ersten Christen waren Juden. Er gehörte dazu. In Apostelgeschichte 16 fordert er einen seiner Mitarbeiter, den Timotheus, an den gibt es auch ein paar Briefe im Neuen Testament, auf, sich, wie das bei den Jungen, den Kindern, den männlichen Kindern in Israel üblich war, beschneiden zu lassen. Timotheus war ein Halbjude, seine Mutter war Jüdin, seine Großmutter war Jüdin, sein Vater war offensichtlich keiner. Aber Paulus sagt, mach das, um der Menschen willen, denen wir begegnen wollen, denen wir Jesus weitergeben sollen, pass dich ihnen auch in diesen religiös-kulturellen Dingen an. Im Galaterbrief, da tauchten Christen auf, die sagten der Gemeinde in Galatien, da waren die wenigsten Juden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Und da sagt Paulus, liebe Leute, macht das bloß nicht. Lasst euch nicht so auf so einen Unfug ein. Das heißt, wir haben im Grunde die gleiche Handlung, von der Paulus einmal sagt, mach das, und ein andermal sagt, lass dich nicht darauf ein. Es war also nicht so, dass er einfach so ein Schema F hatte, wie man zu handeln hat. Er hat sich nicht blind an kulturelle Gegebenheiten angepasst, sondern er hat darüber nachgedacht, was für den anderen hilfreich ist, was ihn weiterbringt, was das richtige Signal für ihn ist und was nicht. Er hatte kein Konzept entwickelt, wie ich das manchmal gerne hätte, und ich glaube, vielen Christen geht's genauso, so 5 Schritte, wie ich meinen Nachbarn zu einem hingegebenen Christen machen kann. Geht nicht. Funktioniert nicht. Und eigentlich ist das gut, denn weil es nicht, dass es nicht funktioniert, zeigt uns ja, dass Gott wirklich auf Persönlichkeiten eingeht. Dass Gott nicht nach Schema F vorgeht und jedem Menschen auf die gleiche Art und Weise begegnet. Gott fordert uns auf zu echter Begegnung. Paulus traf situationsbedingte Entscheidungen, nicht Entscheidungen nach einer Gesetzestafel, sondern Entscheidungen, die davon abhingen, wie er Menschen kennenlernte, was er von ihnen erfuhr. Er wollte wissen, wie ist der Mensch, dem ich jetzt begegne. Er war an ihm interessiert. Und ich glaube, das ist für uns in diesen Tagen ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ja nicht darum, dass wir in der Begegnung mit Menschen, im Gespräch mit Menschen, so eine Latte von bestimmten Punkten abhaken können. Das geht mir manchmal so, wenn ich mal wieder von meinen Freunden, von den Zeugen Jehovas besucht werde. dann habe ich so den Eindruck bei den meisten von Ihnen, es gibt auch da andere, aber bei den meisten von Ihnen, die haben so ein Programm. Das haben die jetzt gelernt und das ist diese Woche dran und das muss man den Menschen jetzt erzählen. Und das wird dann abgerollt und wehe, da kommt einer und durchschneidet den roten Faden und fängt mit was ganz anderem an. Ich mach das dann schon mal gerne, nicht weil ich sadistisch veranlagt bin, sondern weil ich dann versuche, mit den Leuten eher ein bisschen mehr ins Gespräch zu kommen. Und dann merkt man, da ist eigentlich gar nichts wirklich dahinter, sondern da hat man was auswendig gelernt und das knallt man dem anderen jetzt so vor den Latz. Und manchmal geht mir das auch so. Ich weiß noch, früher, wenn ich schon mal Anhalter mitgenommen habe, mache ich heute auch schon mal, aber wenn ich die früher mitgenommen hatte, dann dachte ich, ich habe jetzt die Verpflichtung, denen bestimmte Dinge unbedingt mitteilen zu müssen. Damals gab es so ein Heft, das hieß die 4 geistlichen Gesetze. Das hört sich ja schon irgendwie grauslich an. Heute heißt das anders, hat auch etwas anderen Inhalt. Da gibt es immer noch so ein Heft, heißt Gott persönlich kennenlernen, gefällt mir viel besser. Aber ich dachte immer, das muss ich dem Anhalter sagen, wenn ich den jetzt so von alten Kirchen im Westerwald nach, was weiß ich, Weiherbusch, wo ich wohne, 7 Kilometer weiter mitnehme, 5 Minuten Zeit, ihm die 4 geistlichen Gesetze zu erklären. Und irgendwann merkte ich, das bringt nichts. Die Leute verstehen mich nicht, es ist viel zu schnell, sie sind komplett überfordert und Gott hat auch noch andere Menschen in dieser Welt als nur mich. Vielleicht gibt's einen Punkt, den ich mit demjenigen besprechen kann, vielleicht nur ein kleiner Gedankenanstoß und ich darf für ihn, wurde ja schon gesagt, Gebet ist ganz wichtig, ich darf für ihn beten, dass Gott mit ihm auch weitergeht. Menschen merken, ob wir nur irgendwas abrollen lassen wollen oder ob wir ihnen wirklich begegnen wollen, weil wir sie lieben, weil sie uns wichtig sind. Und ich glaube, viele Menschen haben da ein ganz feines Gespür, zu merken, bin ich meinem Gesprächspartner wichtig oder will der nur an mir irgendeine vermeintliche religiöse Pflicht erfüllen. Paulus ließ sich auf die Menschen ein, interessierte sich für sie, fragte, was denken sie, und traf dann die Entscheidung, wie er ihnen begegnete. Und da sagt er auch, ich möchte den Griechen ein Grieche sein. Nun ging es ihm da, das war so der damalige Sprachgebrauch, nicht nur um die Leute, die eine griechische Nationalität besaßen, sondern es ging ihm generell um die Menschen, die eben nicht aus dem alttestamentlichen Gottesvolk Israel kamen, sondern als Heiden bezeichnet wurden. Und wenn Paulus das sagt, dann ist es für ihn klar, ich möchte auch in diese heidnische Kultur tief hineintauchen. Er legt, wenn er solchen Menschen begegnet, alle Traditionen seines jüdischen Hintergrundes ab und wird auch in den äußeren Erscheinungsformen wie die Menschen, denen er das Evangelium vermitteln will. Offensichtlich hatte er nicht nur eine Methode und einen Stil, um Menschen zu erreichen. Er kannte die Unterschiedlichkeit von Menschen und versuchte sich ihnen, soweit das ging, anzupassen. Selbstverständlich, auch das stellt er heraus, ohne sich einer Verhaltensweise anzupassen, die dem, was Gott an Werten und Maßstäben mitgeteilt hat, entgegensteht. Er kannte die verschiedenartigen Kulturen seiner Zeit. Er setzte sich mit ihnen auseinander. Er entwickelte Wege, um die Menschen in den unterschiedlichen Kulturen zu erreichen. Und dabei stellte er offensichtlich sich selber, seinen Geschmack und auch seine Frömmigkeitsform erst einmal zurück. Er wollte nicht nur die Menschen erreichen, die so waren wie er. Ich erinnere mich dran, es ist natürlich schon beinahe Steinzeit, vor 15 Jahren oder so gab es innerhalb unseres Bundes mal eine Untersuchung, was sind so die Menschen, die die evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Deutschland in den letzten 4 Jahren erreicht haben. Wie gesagt, ist eine alte Untersuchung, 15 Jahre her. Und wer ist dazugekommen zu den Gemeinden, wer ist getauft worden? Und ein Satz ist mir hängen geblieben, wir erreichen in erster Linie Menschen, die so sind wie wir. Vor 15 Jahren. Würde mich interessieren, was heute bei solch einer Untersuchung herauskommt. Paulus jedenfalls sagte, ich möchte nicht nur mit denen über den Glauben ins Gespräch kommen, die so sind wie ich. Und deswegen bin ich bereit, für andere auch manches, was mir vielleicht sogar lieb ist, aufzugeben. Klar war natürlich, die Anpassung bedeutete immer, obwohl ich nicht gesetzlos bin vor Gott, sondern unter dem Gesetz Christi. Er wollte gerade in die andere Kultur hineingehen und zeigen, wie gut es ist, nach Gottes Maßstäben zu leben. Tertullian, ein Kirchenvater des zweiten Jahrhunderts schrieb an einen Menschen, der kein Christ war: Wir sind Menschen, die mit euch zusammenleben. Wir bedienen uns derselben Nahrung, Kleidung, Wohnung, haben dieselben Lebensbedürfnisse. Wir sind nicht Brahmanen, nicht Waldbewohner oder lebensflüchtig. Wir denken daran, dass wir Gott, unserem Herrn und Schöpfer, Dank schulden. Den Gebrauch keiner seiner Gaben lehnen wir ab, üben allerdings Mäßigung, um uns ihrer nicht über Gebühr oder in verkehrter Weise zu bedienen. So kommt es, dass wir nicht ohne euer Forum, nicht ohne euren Markt, nicht ohne eure Badestuben, Basare, Werkstätten, Gasthäuser, Messen und sonstige Handelsplätze mit euch zusammen in dieser Welt leben. Wir fahren mit euch zusammen zur See, sind wie ihr Soldaten und Bauern, und ebenso treiben wir mit euch Handel, unser Können, unsere Erzeugnisse stellen wir euch allen zur Verfügung. In anderen Worten, er stellt heraus, wir Christen leben mit euch. Vielleicht ist das für die, die sich noch fragen, was interessiert mich die Wahl heute, nicht nur heute Morgen, heute Nachmittag, man hat ja bis 18 Uhr Zeit, dahin zu gehen. Vielleicht gibt das für die auch eine Antwort. Denn hier wird ja deutlich, es war der Lebensstil der frühen Christen, mit dabei zu sein und mitzumischen. Und ich glaube, dass genau das heute unsere Aufgabe ist, weil ich davon überzeugt bin, dass Gottes Worte und Gottes Werte wichtig sind für eine Gesellschaft, eigentlich für jede Gesellschaft, aber für eine Gesellschaft wie unsere, die nicht mehr so genau weiß, wo es lang gehen könnte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Christen sich hier mit engagieren, und einer der einfachsten Wege, dies zu tun, ist ja mindestens zu wählen. Dann darf man auch meckern. Und dann darf man zu seinem möglichen Abgeordneten gehen und sagen, ich habe dich gewählt. Aber der Mist, den du jetzt da machst, den habe ich eigentlich nicht erwartet. Ich möchte mal meine Meinung dazu sagen. Dann hat man Grund, sich zu artikulieren und auch gehört zu werden. Und wenn er nicht hört, dann wird beim nächsten Mal jemand anders gewählt. Die frühen Christen wussten, wir möchten dabei sein. Wir wollen Menschen zeigen, wir sind nicht nur an eurer Seele interessiert, sondern wir möchten, dass dein Leben in jeder Beziehung gut ist. Evangelium bezieht sich ja nicht nur auf die himmlische Erlösung von Menschen, sondern Evangelium bezieht sich auf das ganze Leben von Menschen. Und ich glaube, das dürfen wir in der Begegnung mit Menschen zeigen. Paulus sagte nicht nur, ich bin denen, die das Gesetz Gottes kennen, einer wie ihrer, den Juden ein Jude, denen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, bin ich einer, der diesen Teil, was jetzt das Kulturelle und die spezielle jüdische Religion angeht, der das hinter sich lassen kann und ihnen begegnen kann, als ein Mensch, der aber trotzdem von Gottes Werten geprägt bleibt. Und er sagt auch, ich bin den Schwachen ein Schwacher. Ich möchte mich nicht über andere erheben. Weil er mit Gott im Reinen ist, kann er Schwachen aufhelfen und sich zu ihnen stellen. Er trat eben nicht als der große Moralist auf, der besser ist als andere. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen sehr schnell dazu neigen, so aufzutreten. Wenn Christen sich überhaupt mal zu irgendwelchen gesellschaftlichen Themen äußern, dann doch meistens, um gegen etwas zu sein und davor zu warnen und Unterschriften zu sammeln, wie schlimm das jetzt ist. Und das mag auch oft richtig sein. Aber wo bringen wir uns konstruktiv in die Entwicklung unserer Gesellschaft ein? Wo sagen wir Menschen, denen wir begegnen, dass wir mit ihnen schwach sind? Und wo erheben wir den moralischen Zeigefinger und sagen, ich bin doch was Besseres als du? Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal ein paar Silvester Theologie studiert und dann auch ein Examen gemacht. Und in der Zeit war ich mal mit ein paar Kommilitonen in der Kneipe. Die war ziemlich voll. Wir setzten uns bei einem jungen Mann an den Tisch und dann kamen wir so ins Gespräch und irgendwie waren wir ganz schnell beim Glauben. Und dann sagte der, der mit uns da am Tisch saß und genauso wie wir einen Hopfensaft trank, vor kurzem waren schon mal so welche wie ihr hier. Und da kam einer an den Tisch und hat gesagt, ich war auch mal einer wie du, hatte lange Haare und hab gesoffen. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um das erstmal abzubauen. Da war ihm einer begegnet, hat er gesagt, ich bin Christ, ich war wie du, aber heute bin ich viel besser. So war das jedenfalls bei ihm angekommen. Das war nicht die Art des Paulus. Paulus wusste, ich bin keineswegs besser als irgendjemand anders. Er weiß, da gibt es Menschen, die brechen unter der Last ihres Versagens zusammen. Und wenn man denen dann auch sagt, du bist aber ein ganz übler Typ, hilft man ihnen mit Sicherheit nicht weiter. Er will sich auch mit denen solidarisieren, die schwach sind. Er will nicht in erster Linie verurteilen, sondern er will verstehen. Da sagte ein Verwandter zu mir vor einiger Zeit, dass er bei einer Wahrsagerin gewesen ist. Nun will ich das jetzt hier nicht diskutieren, aber als Christ bin ich der Überzeugung, dass das nicht sehr hilfreich ist. Und wenn ich die Bibel lese, stelle ich fest, dass Gott sogar sehr davor warnt, sich auf Religiosität einzulassen, in der er eigentlich keine wirkliche Rolle spielt. Früher hätte ich diesem Verwandten wahrscheinlich einen Vortrag über die Gefahren des Okkulten gehalten. Ich behaupte, ich habe dazugelernt. Denn ich habe begriffen, der ist ja nicht dahin gegangen, weil er sich mit dem Teufel oder dem Bösen oder was auch immer einlassen will. Der ist dahin gegangen, weil er seit vielen, vielen Monaten arbeitslos war und endlich wissen wollte, wie das mit seinem Leben weitergeht. Das war sein eigentliches Problem. Dass er da möglicherweise an der falschen Stelle Beratung gesucht hat, ist noch ein ganz anderes Thema. Aber das Entscheidende ist doch seine Lebensangst und die Angst vor der Zukunft, die darin zum Ausdruck kam. Und vielleicht ist es manchmal gut, nicht Menschen sofort zu sagen, oh, da hast du was falsch gemacht, Baba, lass die Finger davon, sondern mit ihnen darüber zu reden, was sie motiviert, Dinge zu tun, die wir als Christen vielleicht nicht gut finden. Was sie motiviert dazu, Werte, von denen wir als Christen meinen, sie sind gut und richtig, nicht zu akzeptieren und ganz anders zu leben. Es geht nicht darum, draufzuschlagen, eine Hetzkampagne gegen irgendetwas oder irgendjemand zu veranstalten, sondern es geht darum, dass wir als Christen wirklich gesunde Alternativen aufzeigen können. Dass wir Menschen sagen können, was der bessere Weg für ihr Leben ist, nicht weil wir besser sind, sondern weil wir in all unserer Schuld und all unserem Versagen erleben dürfen, da ist ein Gott, der uns trotzdem auffängt und in seine Arme schließt, selbst wenn bei uns so einiges schiefgegangen ist. Paulus war bereit, auf Menschen zuzugehen, sich auf sie einzulassen, und er war bereit, ihnen zu dienen. Deswegen gehen wir hinaus und wollen Menschen begegnen und für sie da sein. Ich erinnere mich daran, wie aus unserer Nähe mal jemand erzählte, dass eine Frau aus seinem Dorf ihn ansprach und sagte, was seid ihr Christen wieder so freundlich? Habt ihr wieder Evangelisation? Diese Frau hatte offensichtlich gemerkt, zu bestimmten Zeiten sind die an mir mal interessiert. Nämlich dann, wenn es darum geht, sie für ihren Verein zu gewinnen. Das ist ja eigentlich nicht das Anliegen Gottes. Gott ist nicht an Menschen zu bestimmten Zeiten interessiert, um sie für irgendeinen Verein zu gewinnen. Sondern Gott ist an Menschen immer interessiert. Und es geht auch nicht darum, dass Menschen zu einer bestimmten Zeit bestimmte Schritte tun, von denen wir gedacht haben, die sind jetzt für diese Menschen dran. Sondern es geht darum, dass Menschen Gott begegnen können, anfangen können, über ihn nachzudenken und eine freie Entscheidung zu einem Zeitpunkt treffen können, den Gott mit diesen Menschen regelt. Es geht nicht darum, dass sie genau so reagieren, wie wir uns das gedacht haben. Und manchmal kann es sogar sein, dass Menschen, die wir 10-mal eingeladen haben, dann doch nicht kommen und es war trotzdem nicht vergeblich. Ich sprach vor einiger Zeit mit einer Frau, die sagte, ja, vor 2 Jahren, da wurde schon mal sowas von dieser Gemeinde da verteilt, so Zettel für irgendwelche Veranstaltungen, habe ich mir in der Küche an die Pinnwand geheftet und dann vergessen. Und irgendwann hatte ich dann ein Problem und dann dachte ich, da war da mal was und da war da auch eine Telefonnummer und dann habe ich den Pastor dieser Gemeinde angerufen und mit ihm gesprochen. Und so kann das manchmal sein, dass Gott durch etwas handelt, was wir uns zwar ganz anders vorgestellt haben, aber was er anders und zu einem anderen Zeitpunkt benutzt, als wir uns das gedacht haben. Natürlich wünsche ich mir, dass wir in diesen Tagen ab heute Abend eine ganze Menge Menschen unter uns sitzen haben, die noch keine Beziehung zu Jesus Christus haben. Ich freue mich auch über alle anderen, die mit dabei sind, die dann mitreden können, mitbeten können, Menschen helfen können, denn es geht ja nicht darum, dass jetzt nur so ein paar Berufstheologen da irgendwas erzählen, sondern dass wir alle mit Menschen gut ins Gespräch kommen können und berichten, wie wir mit Jesus Christus leben. Aber ich freue mich über Menschen, die hier hinkommen und die ihm noch nicht begegnet sind, mit denen wir ins Gespräch kommen können. Und ich hoffe, dass sie durch uns wirklich hilfreiche Informationen bekommen. Dinge, die ihnen helfen können, ihr Leben besser zu verstehen. Die ihnen helfen können, vor allen Dingen Gott besser zu verstehen und die ihnen zeigen können, dass Gott es mit ihnen gut meint. Ich hoffe, dass sie von uns hilfreiche Worte erfahren. Dass wir dann, wenn wir mit Menschen sprechen, wirklich überlegen, was dient diesen Menschen jetzt? Was hilft ihnen weiter? Natürlich kann das manchmal auch sein, dass wir ihnen sagen, was der Weg, den du da gehst, ich glaube, dass der sehr gefährlich ist für dich, dass er dich nicht weiterbringt. Aber so, dass geholfen wird. Ich weiß, dass die Bibel auch vom Gericht Gottes spricht. Natürlich. Aber wenn wir mal das Neue Testament ganz aufmerksam lesen, wo und wie davon die Rede ist, da wo es im Gespräch mit Menschen geschieht, dann ist das immer so, dass es darum geht, Menschen zu sagen, ich will, dass Gott dir begegnet, weil er es gut mit dir meint, weil er nicht möchte, dass dein Leben vor die Hunde geht, sondern weil er möchte, dass du durch ihn seine Liebe erfahren kannst. Hilfreiche Worte, hilfreiche Begegnungen. Ich glaube, dass es toll wäre, wenn Menschen hier sind und sagen, da in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Jena, da sind Menschen, wenn man denen begegnet, da merkt man, die wollen, dass es mir gut geht. Die wollen mir helfen. Die möchten mich auf die Beine bringen, da wo ich gefallen bin. Da ist es gut. Und das ist ja letztlich auch etwas Entscheidende, worum es geht, dass Menschen Liebe spüren. Ich habe damit angefangen, dass ich gesagt habe, Evangelisation heißt Menschen lieben. Und das beginnt ja damit, dass wir Menschen, wenn sie hier hineinkommen, zeigen, du bist hier herzlich willkommen. Dass sie merken, da sind Menschen, die haben sich Mühe gegeben, dass ich mich wohlfühlen kann. Da ist eine gute Atmosphäre. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, dass viele von uns mit dabei sind. Denn es ist eine ganz komische Atmosphäre, wenn man zu einer Veranstaltung einlädt und dann kommen ein paar Leute, die noch nie hier waren, aber andere sind kaum da. Ich habe das einmal erlebt in der Gemeinde bei uns in der Nähe, da war ich der Vortragende und ich kam so dreiviertel Stunde vorher, also nicht so knapp wie hier, und kam da rein, Tür war auf, Licht brannte, kein Mensch da, niemand. Ich habe Hallo gerufen. Ein paar Türen aufgemacht, es war keiner da, war alles leer. Ich hätte jetzt eine tolle Anlage mitnehmen können oder so, aber ich bin ja ein Christ. Aber es war wirklich keiner da. So nach 10 Minuten kam dann einer rein. Ich dachte, ah, jetzt ist endlich jemand da, den ich hatte noch 2, 3 Fragen, bei dem ich die Fragen loswerden kann. Und begrüße den ganz freundlich und dann merke ich so aus seiner Reaktion, der war genauso wie ich, einer, der nicht aus der Gemeinde war. Und da waren wir immerhin schon zu zweit. Das war also der erste Besucher. Aber gut, dann kamen sie alle. Ja, es war eine Baptistengemeinde. Die kommen ja immer erst 3 Minuten vorher. Deswegen war das ja... Nein, Entschuldigung, ich will euch nicht zu nahe treten. Aber das war irgendwie komisch. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass wir auch da sind und Menschen merken, ach, das ist die Gemeinde. Das sind die Leute da. Ach, da ist der, der mich eingeladen hat. Weil es ist auch komisch, wenn man einen einlädt und man kommt selber nicht. Manchmal kann man ihm das erklären und sagen, du, an dem Abend, da geht's einfach nicht. Das verstehe ich auch. Bin nicht gesetzlich. Aber ich möchte es einfach Mut machen, mit dabei zu sein, denn ich glaube, auch jeder Christ kann hier wirklich eine Aufgabe wahrnehmen, selbst wenn er nicht zu einem dieser Teams gehört, die ja ganz konkrete Aufgaben zu erfüllen haben. Menschen merken das, wenn sie angenommen werden. Und merken, ich bin da wirklich ein willkommener Gast. Und sie merken, da haben sich Menschen Gedanken darüber gemacht, wie kann es so sein, dass ich mich wohlfühlen kann. Da nehmen Menschen mich ernst. Die gehen auf meine Fragen wirklich ein und auf mich. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Wenn Menschen merken, da ist nicht jemand, der hört mir gar nicht richtig zu, wenn ich eine Frage habe oder auch eine Kritik äußere, sondern da ist einer, der möchte wissen, wie ich darüber denke. Und wisst ihr, das Großartige, so glaube ich, ist ja, dass christliche Botschaft eine Botschaft ist, die man hinterfragen darf. Etwas, was gar nicht wahr ist, da ist es manchmal besser, man stellt keine Fragen. Das ist ja manchmal so die Angst bei besonderen Ideologien, Sekten oder so, wo dann verboten wird, irgendwas, was kritisch ist, zu lesen. Ich sah mal in der Zeitschrift Erwache so einen Artikel, was tust du mit den Schriften Abtrünniger, Zeitschrift von den Zeugen Jehovas. Und da war dann ein Bild, das sprach schon für sich, da stand nämlich eine Dame und warf einen Brief, der wahrscheinlich von einem Abtrünnigen sein sollte, ungeöffnet in den Papierkorb. Und der ganze Artikel lief daraus hinaus, setz dich bloß nicht mit irgendwelchen kritischen Argumenten auseinander. Ich glaube, Christen dürfen das. Weil ich der Überzeugung bin, dass christliche Botschaft wahr ist. Nicht alle unsere Gedanken und Traditionen und nicht alle unsere theologischen Systeme mögen wahr sein. Ich muss sagen, da habe ich auch in meiner beruflichen Tätigkeit schon Dinge ändern müssen in meinem Denken, wo ich merkte, ach, da bin ich nicht groß geworden, ich bin ja nicht von Anfang an im frommen Umfeld gewesen, aber da habe ich so Sachen gelernt und das muss so und so sein, aber wenn ich die Bibel genauer lese, merke ich, das ist gar nicht so. Ich will jetzt ja nicht sagen, worum es da geht, ja, nicht noch ein Fass aufmachen, aber ich musste lernen, da muss man manchmal umdenken, das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, dass die christliche Botschaft an sich wahr ist und deswegen darf ich Fragen stellen. Ich war mal in einer kleinen Runde, da ging es irgendwie um die Bibel, ich weiß nicht mehr genau, wie das Thema war, und ein junger Mann stellte eine kritische Frage, jemand anders stand auf und sagte, ein Christ fragt nicht, er glaubt. Das halte ich für doof, Entschuldigung. Ich glaube, dass wir fragen dürfen, und das fasziniert mich an der christlichen Botschaft, ich darf Fragen stellen. Bei der Bibel sind Menschen aller möglichen wissenschaftlichen Kategorien, Archäologen, Biologen und sonst was hingegangen, haben Fragen gestellt. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Meinungen zu einigen Punkten. Aber man darf fragen. Da ist nicht nur ein Glaube, den irgendjemand mal entdeckt hat in irgendwelchen himmlischen Sphären und nun der Menschheit vermittelt und sagt, friss oder stirb, sondern da ist eine Botschaft, die ja auch damit zu tun hat, dass Gott in die Geschichte hinein gehandelt hat. Ein Kern christlicher Botschaft ist ja, es geht nach dem Tod weiter, denn Jesus hat die Macht des Todes durchbrochen, er ist auferstanden und dafür gibt es Zeugen. Das heißt, da kann ich hingehen und prüfen, was ist da dran an dem, was da erzählt wurde. Kann das denn überhaupt sein und was spricht dafür? Und auch dazu dürfen wir Menschen einladen. Und deswegen brauchen wir uns nicht vor Fragen zu drücken. Und es gibt manchmal Fragen, die wir nicht beantworten können. Wisst ihr, was ich dann mache? Dann sage ich, die Frage kann ich nicht beantworten. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann ich sagen, ich kenne aber einen, der weiß da Bescheid, der sitzt da gerade nebenan am Tisch, dürfen wir den mal fragen. Vielleicht kann ich ihm sagen, du, da liegt ein tolles Buch, darf ich dir das empfehlen, das behandelt genau dieses Thema. Vielleicht muss ich ihm aber auch sagen, du, ich muss da auch mal drüber nachdenken, komm da morgen wieder, vielleicht ist mir bis dahin was eingefallen oder gib mir deine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer, deine Postanschrift, was immer. Und ich versuche mal rauszukriegen, was ich dir da für eine Antwort drüber geben könnte. Und manchmal werde ich auch sagen müssen, du, ich glaube, das ist eine Frage, da finden wir beide im Moment die Antwort nicht. Aber ich kann dir einfach sagen, was ich glaube. Ich glaube, dass Menschen sich dann mehr angenommen und geliebt fühlen, als wenn sie merken, da kommen Leute, die wollen einen immer mit fertigen Rezepten erschlagen. Denn eigentlich heißt ja nun einmal Evangelisation, Menschen zu lieben. Sie heißt, Menschen zu dienen. Sie heißt, Menschen so zu begegnen, wie es Menschen wirklich hilfreich ist. Ich wünsche uns, dass in diesen Tagen Menschen Jesus erleben, dass sie Werte entdecken, und dass sie merken, da begegne ich Menschen, die nehmen mich ernst. Menschen, die bringen mir die Liebe Gottes. Und ich glaube, das wäre toll, wenn das hier in Jena in diesen Tagen geschehen würde. Und hoffentlich nicht nur in diesen Tagen. Amen.